Im Urlaub habe ich eine Predigt von Michael Herbst gelesen, die mich unwahrscheinlich angesprochen hat. So angesprochen, dass ich dachte, jetzt hole ich mal meinen Kalender und guck, darüber werde ich am 2.9. predigen. Und das tue ich heute. Allerdings inspiriert durch Michael Herbst. Es gab mal eine Zeit, ich glaube, ich war so Teenager, da habe ich sehr gerne Karten gespielt, und zwar Autoquartettkarten. Kennt ihr die noch, die so ungefähr in meinem Alter sind? Eigentlich ist das ja ein ganz stumpfsinniges Spiel, wenn man es so spielt, wie es vorgeschlagen ist. Da soll man immer vier Karten von einer, weiß ich, Spezie zusammensuchen. Wir haben nie im Leben so gespielt, wie das da vorgeschlagen war. Wir haben es halt nach unseren Regeln gespielt, und das waren die Regeln des Vergleichens. Knüpft so ein bisschen an letzten Sonntag. Schneller, stärker, mehr. Das war Trumpf. Man nahm also die oberste Karte von den Karten und hoffte, dass jetzt irgendein Wert vielleicht der größere ist im Gegensatz zum anderen. Also zum Beispiel Porsche 910S, 270 PS. Und wie viel PS hat dein Auto? Opel Diplomat V8, 190 PS. Die Karte ist mein. Und so ging das dann weiter. Nächste Karte, Ferrari DIN 246 GT, Höchstgeschwindigkeit 235. Nächste Karte. Und so weiter und so weiter. Der Kartenstapel schwoll an, manchmal nahm er auch ab. Tatsache war, wer nachher alle Karten auf der Hand hatte, der hat gewonnen. Ich fand, das war ein super, super Spiel. Besonders auf dem Spielhof übrigens sehr beliebt. Heftig war es nur, wenn man das Spiel spielte und plötzlich tauchte das Mondauto auf. Kennt ihr das noch? Keine Zylinder, wenig Gewicht, kaum PS und 20 km/h schnell. Wow, der absolute Killer aller Karten. Tja, niemand wollte das Mondauto haben. Der Predigtext, der jetzt meiner Predigt zugrunde liegt, der hat was mit dem Kartenspiel zu tun. Wenn man 2. Korinther 11 mal liest, dann denkt man, und 2. Korinther 12, der Apostel Paulus spielt Apostelquartett in Korinth. Da gab es nämlich Leute, die hatten eine Frage: Wer ist der bessere Apostel? Und dann ging es los. Die Gegner zogen eine starke Karte, und das war die sogenannte Rhetorikkarte. Wer hält die eindrücklicheren Predigten? Paulus sieht alt aus. Seine Gegner scheinen ihm hoch überlegen. Die haben die besseren Witze, die verständlichere Theologie und die beeindruckendere Sprache. Nächste Runde, Persönlichkeitscheck. Wer stellt sich nach außen hin besser dar? Paulus sieht ziemlich mickrig aus. Seine Gegner sind einfach cooler, größer, eleganter, anziehender. Auch diese Runde verliert Paulus. Dann zieht Paulus die Erlebniskarte. Und da kann er voll mithalten. Paulus erzählt nämlich in 2. Korinther 11, nein, sogar 12, wie Gott ihn vor 14 Jahren entrückte in eine unsichtbare Welt. Er sagt, ich weiß selber nicht, wie ich da hingekommen bin. Und er hörte und sah Dinge, wie er sagte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Ganz klar, diese Runde geht an Paulus. Und dann geschieht das Unfassbare. Paulus greift zur Automondkarte. Die Gegner grinsen schon und glauben, jetzt hat er verloren. Aber bei dem Herrn Jesus wird nach anderen Regeln gespielt. Bei dem Herrn Jesus werden die Karten neu gemischt. Da wird eben nicht mehr nach Größe, nach Ruhm, nach Stärke gefragt. Paulus steigt plötzlich aus diesem Apostelquartett aus. Einfach so, er spielt nicht mehr mit. Und das hat einen Grund. Da hat jemand mit ihm geredet, und diese Verse lese ich jetzt mal vor. 2. Korinther 12, Verse 9 bis 10. Aber der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun, schreibt Paulus, bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, und jetzt schreibt er etwas Unglaubliches, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgung, Beschimpfungen versöhnt. Und er fasst das nochmal zusammen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Was ist das nur für ein Geheimnis? Klar, das war nicht immer Paulus seine Meinung. Auch Paulus erzählt uns, dass er durch schwere Zeiten gegangen ist. Paulus erzählt uns, dass er so ein Dorn im Fleisch hatte. Wir wissen nicht, was das war. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch hier keine Hypothesen in den Raum stellen. Aber wir wissen, es quälte den Paulus, es behinderte ihn, es war lästig und es tat ihm weh. Ob nur körperlich oder seelisch, ist egal. Es war sehr lästig. Paulus bat mindestens dreimal Gott, mach doch diesem Ganzen bitte ein Ende. Bitte nimm das weg. Das kann doch nicht dein Wille sein. Und Paulus, der die größten Gebetserhörungen gemacht hat, findet kein Gehör. Der Stachel bleibt. Die Beeinträchtigung wird ihm nicht genommen. Er muss damit leben. Und jetzt macht Paulus eine innere Entwicklung durch. Seine Lebensumstände ändern sich nicht. Der Druck blieb, aber in Paulus veränderte sich was. Und das hat eben damit zu tun, was ich gerade schon sagte, dass er ein persönliches Wort von Jesus bekam. Und ich glaube auch, dass das für Paulus nicht jeden Tag so war, dass Jesus persönlichst mit ihm redete. Was veränderte sich dadurch bei Paulus? Seine Einstellung. Paulus bekommt einen anderen Blick. Er sieht dieselben Dinge wie vorher, aber er sieht sie anders. Er lernt, seine Schwäche anders zu beurteilen. Ich habe schon in meiner therapeutischen Ausbildung gelernt, das Problem ist nie das Problem, sondern die Deutung. Wie deute ich etwas? Paulus lernt, seine Schwäche anders zu beurteilen. Ja, er lernt, Jesus in seiner Schwäche zu sehen. Er lernt, Jesus überhaupt noch mal ganz neu zu sehen. Er steigt also aus dem Apostelquartett aus und ins Mondauto ein. Ja, Paulus lernt, seine Schwäche anzunehmen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich gelernt habe zu sagen, so wie die, du bist anders. Du bist eben ja, ein sehr emotionaler Typ. Und jetzt stell dich dazu. Das ist gut so. Gott hat dich so und nicht so gewollt. Ich will das jetzt gar nicht groß ausführen, aber ungefähr bis zu meinem 40. Lebensjahr hat das gedauert, zu sagen, und jetzt nehme ich mich so an. Und die anderen Geschichten kennt er ja, die auch zu mir gehören. Die Sache mit dem Verpeiltsein und so. Und auch da habe ich gelernt, nimm dich an. Verachte dich nicht, wenn dir solche Sachen passieren. Ja, du bist so. Lerne draus, okay. Aber ihr kennt es mich ja, es passiert immer wieder. Ich habe gelernt, wer seine Schwäche annimmt, der wird stark. Der wird echt. Der wird er selber. Paulus lernt, dass Schwäche nicht bedeutet, von der Gnade Gottes abgeschnitten zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Paulus begreift, dass sich Mündigkeit und Schwäche nicht ausschließen, sondern ineinander greifen. Er begreift einfach, wie die Kraft Gottes wirkt. Vielleicht erleben wir deshalb Gottes Kraft oft so wenig, denn wer ist schon gern bei seiner Schwäche? Das ist die Herausforderung. Paulus versteht, dass es nicht immer um besser, gut und sofort heil geht, sondern er lernt, seine Grenzen zu akzeptieren. Auch Paulus hatte Grenzen, wo Gott Nein sagte. Und Paulus lernte, das anzunehmen, das zu akzeptieren, ja, das in sein Leben zu integrieren. Das Schwere wurde dadurch nicht leicht, aber es entkrampfte sich. Paulus lässt also seine Bitte, bitte Gott, nimm das weg. Wie oft gehen unsere Gebete genauso? Paulus lernt, diese Bitte, ja, fallen zu lassen. Er bittet, aber wenn er merkt, es geht nicht, jetzt nicht mehr im Kopf durch die Wand. Er nimmt es an. Alles gehört quasi zu ihm. Ich habe mir gedacht, das ist so wie Narben auf der Haut. Jeder Mensch, ich kenne keinen, der keine Narben hat. Irgendwo haben wir alle uns mal verletzt und die gehören zu uns. Und genau das ist die Herausforderung, dass wir diese Narben annehmen im Namen Gottes. Paulus kann also sagen, dass alles gehört zu mir, aber ich gehöre mit allem zu Christus. Und das ist vielleicht das Geheimnis. Schwäche trennt nicht von Jesus. Schwäche zieht Jesus an. Schwäche ist ein Teil meines Lebens. Das war so, das ist so und das bleibt auch so. Und bei jedem von uns ist das irgendwie anders mit der Schwäche. Der eine hat vielleicht eine körperliche Einschränkung, der andere vielleicht ein schlimmes Kapitel seiner Vergangenheit, jemand drittes vielleicht eine gescheiterte Ehe, jemand anderes leidet darunter, dass er aus seiner Familie kommt, wo es sehr viele depressive Verstimmungen gibt und er leidet auch darunter. Oder da sind dauernd finanzielle Einschränkungen oder Kummer wegen weiß ich was, der Kinder, der Enkelkinder oder andere Dinge. Jeder hat seine Schwäche. Das ist so, das war so und das bleibt vielleicht auch so. Gott nimmt das nicht immer weg. Aber, und das sehen wir an Paulus, ich kann damit leben. Und das ist die Herausforderung. Vielleicht eine Einschränkung, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es geht hier um Schwächen, nicht um Sünde. Es geht also nicht darum, dass wir falsche Entscheidungen jetzt schönreden, unangemessenes Verhalten rechtfertigen. Es geht nicht um Dinge, die wir korrigieren können. Es geht quasi um die Schwächen, unter denen wir leiden, die uns das Leben und den Glauben so unendlich schwer manchmal machen wollen, dass wir sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Vielleicht haben auch wir Gott schon mal so gebetet, nimm das doch weg. Aber dann nimmt er es eben nicht weg. Und manches ordnet er sogar hinein in unser Leben. Und das ist noch härter. Ich habe schon als junger Prediger etwas gelesen von Helmut Thielicke, das hat mich bis heute begleitet. Kennt ihr Helmut Thielicke? Helmut Thielicke war ein sehr bekannter Theologieprofessor, genau, in Hamburg. Und er war, ich sage jetzt mal, ein frommer Mann. Aber er konnte ausgesprochen fein reden. Der Michel in Hamburg, die Kirche, die war immer voll. Und zwar hat er auch Leute aus der sozialen Schicht erreicht, die man sonst so nicht erreichte. Nun, der Helmut Thielicke erkrankte während seiner Studentenzeit. Da hatte er eine missglückte Schilddrüsenoperation an Wundstarkrampf. Und er hing zwischen Tod und Leben. Und es gab dann gerade so ein Mittel in der Zeit, in der er lebte. Er ist 1908, glaube ich, geboren. Das kam aus Amerika und das rettete ihm das Leben. Aber sein Leben lang hatte er irgendeine Herzschwäche. Er blieb also immer irgendwie beeinträchtigt. Und Helmut Thielicke hat mal etwas über die unverständlichen Wegführungen geschrieben. Wie gesagt, das begleitet mich, seitdem ich junger Prediger bin. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Helmut Thielicke sagt, wir wissen oft nicht den Sinn, aber wir glauben an den, der den Sinn weiß. Das ist das Geheimnis unseres Christenlebens. Damit gehen wir dann durch die Rätsel unseres Lebens mitten hindurch. Es lebt ein wachendes und sorgendes Herz, an dem alles vorüber muss, ehe es bei mir ankommt. Es gibt eine geheime Zensurstelle, an der kein Geschick, das uns treffen will, sich vorbeidrücken kann, ohne dass es auf Herz und Nieren geprüft wird, ob es uns zum Besten dient. Und darum ist es gar nicht so furchtbar wichtig, was uns in unserem Leben trifft, sondern nur das eine ist wichtig. Nur das eine, ob wir es aus seiner Hand nehmen und darauf zu vertrauen wagen, dass es genau nach Maß, nach meinem und nach deinem Maß gemacht ist und darum auch richtig. Wow, das ist eine Herausforderung. Paulus nimmt sein Maß an und ich staune und freue mich, in welch unerhörtem Ausmaß Jesus hier Ja zu ihm sagt. Und er sagt ja nicht nur zu Paulus Ja, er sagt auch zu dir und zu mir Ja. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade bleibt. Ich sage Ja zu dir und zwar ein Brutto-Ja, nicht ein Netto-Ja, ein Brutto-Ja. Ich sage Ja zu deiner Vergangenheit. Ich sage Ja zu deinen Schwächen und zu deinen Einschränkungen. Ich sage auch Ja zu deiner Schuld. Ich vergebe dir. Darum bring mir alles, was nicht in Ordnung ist. Diese meine Gnade ist mehr als genug für dein und mein Leben. Höher können wir nicht kommen. Mehr können wir auch nicht bekommen. Meine Gnade, sagt Gott, ist das Beste und Höchste, was es gibt. nämlich ein Platz im Reich meines Vaters. Lebendige Hoffnung auf eine neue Welt. Mein Ohr zu jeder Stunde. Das Ja über unserem Leben nicht erst am Ende, sondern schon heute. Gnade vor Leistung, trotz unseres Versagens. Eine Heimat, nicht verloren zu gehen. Ein Schatz, der nicht rostet. Mich selbst, sagt Jesus, stets und treu, dir zugewandt. Mein Blick liebevoll auf dich gerichtet, meine Hand, die dich hält. Wenn du also auf alles verzichten musst, darauf nicht. Wenn du alles missen müsstest, das nicht. Meine Gnade genügt. Das heißt, du bist genug, mein Menschenkind, mit deiner Schwäche und deinen Einschränkungen. Du genügst. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wie geht's uns damit? Ich wünsche mir, dass uns das wirklich genügt und dass wir aufhören, ich sagte es schon letzten Sonntag, aus diesem Kreisverkehr des Vergleichens. Das tut uns nicht gut, überhaupt nicht gut. Es ist wichtig, dass wir uns annehmen. Und wenn wir unsere Schwäche spüren, dass wir einfach Jesus suchen. Eine meiner Schwächen ist, ich komme aus einer Familie mit depressiven Schüben und Veranlagungen. Ich habe es ja immer wieder schon erzählt und die waren auch vor 10 Tagen wieder da. Und ich merkte das und ich brauche in diesen Momenten immer Zeit. Zeit ganz alleine mit mir und Gott. Und oft ist es so auch an diesem Tag, dass ich mich Gott einfach nur hingehalten habe und gesagt, du weißt um den Mehltau auf meiner Seele. Du weißt, was wieder mit mir los ist. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und es war auch diesmal wieder so, dass ich erlebt habe, dass Gott mich auffängt. Dass ich so sein darf, wie ich bin. Und dass er mir hilft, ja, wieder zu stehen und auch meinen Tag zu bewältigen. Also, wenn wir das erleben, dass seine Gnade genügt, dass seine Kraft trotzdem in den Schwachen mächtig ist, dann können wir ihm dienen. Mit allem, was wir sind und haben, mit unseren Gaben. Was ist das für eine Freude, dass Jesus mich so, wie ich bin, gebraucht? Was ist das für ein Geschenk? Ja, dass er mich immer wieder leitet, mich beschenkt und mich an gewissen Dingen sogar weiterbringt. Vielleicht sogar heilt hier und da. Nicht immer. Paulus beschreibt uns das hier als Geheimnis Gottes, das er entdeckt hat. Und das Geheimnis ist ganz schlicht. Gott wirkt durch kleine, schwache, manchmal auch unbekannte und unbedeutende Leute. Und das sehen wir ja an Jesus selbst. Jesus wurde ganz klein, er wurde Kind. Er wurde einer, der ganz toll predigen könnte, aber nicht alle haben Jesus geglaubt. Letztlich war es so, dass Jesus am Kreuz landete. Und da war er total schwach, total hilflos und nimmt all unsere Schwäche auf sich. Gott demonstriert seine Schwäche am Kreuz. Und genau da können wir ihm begegnen. Genau da, wo Jesus am schwächsten war, da hat er den Teufel, die Sünde und den Tod besiegt. Und deswegen finde ich das einen großen Trost, dass es sogar nach der Auferstehung Jesu dann heißt, als Jesus sagte, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, da steht doch tatsächlich, dass einige seiner Jünger zweifelten. Und die beauftragte auch. Da sagt er nicht, raus, geht nach Hause. Nein, geht. Und wenn ihr zweifelt, wow, verstehst du, Jesus kann dich gebrauchen, wie du bist. Du musst nicht erst stark sein, so wie du bist. Das ist das Geheimnis. Wir sind eine Gemeinde der Schwachen. Ja, das sind wir. Eine Gemeinde, die Handicaps haben, und zwar nicht wenige. Und die gebraucht der Herr. Mich berührt das immer wieder, wenn ich die Open Doors Hefte lese und dort erzählt wird von Menschen, die unglaublich viel aufgeben, um Jesus nachzufolgen. Die zum Teil einen Angehörigen verlieren, ihre Familie verlieren und trotzdem Jesus treu bleiben und auch erleben, wie einer nach dem anderen dann doch zu Jesus findet. Das berührt mich sehr. Die Kirche im Untergrund wächst. Ich habe neulich im ERF etwas gehört, das hat mich total berührt. Ich weiß nicht, kennt ihr die Hybriden? Ich musste erst mal auf der Karte gucken, wo das ist, irgendwo da bei Britannien. Und da gibt es eine Insel, da gingen, glaube ich, noch 1-2 Leute in die Kirche. Und es gab 2 Witwen, 82 und 84 Jahre alt. 2 Witwen, die haben gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt beten wir. Jetzt nehmen wir die Verheißung Jesu ernst. Und die haben sich jede Woche getroffen und stundenlang gebetet. Schlicht und ergreifend gebetet. Mehr nicht? Sie haben nicht aufgehört zu beten. Sie sind auch zu den Ältesten dieser Gemeinde gegangen. Keine Ahnung, warum die nicht zu den Gottesdienstbesuchern gehörten. Tatsache ist, die machten mit. Tatsache ist, dass etwas Unglaubliches der Geist Gottes schenkte. Plötzlich haben sich Hunderte von Menschen auf dieser Insel bekehrt. Junge Menschen. Man dachte erst, das sei der Evangelist, der da kam, der tolle Star und weiß ich was alles. Und dann hat man geforscht und ist bis auf diese beiden Witwen gestoßen. Da fing es an. Zwei Witwen beten. Und ich finde es total berührend. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wow. Da ist ein kranker, gebeugter Mensch und er wird besucht. Und er leidet. Aber da passiert immer ein Wunder. Leute gehen gestärkt weg und sagen, der hat mich getröstet. Wie geht das? Meine Kraft in den Schwachen mächtig. Da ist eine schlichte Frau mit ganz vielen Brüchen in ihrem Leben. Und sie erzählt mit leuchtenden Augen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und den Nachbarn, die konnten gar nicht genug hören, geht das Herz auf und die denken, was ist da denn passiert? Da kämpft einer mit Alkohol. Und sagt, und Jesus ist mein Befreier. Ja, auch in dieser Spannung. Da ist eine einfache Frau, die freut sich einfach nur in der Gemeinde mitarbeiten zu können und sagt, ich habe in der Gemeinde eine wichtige Aufgabe. Liebe Geschwister, so funktioniert das Reich Gottes. Damals wie heute. Unsere Schwäche hindert Gott nicht. Ganz im Gegenteil, sie ist der Anknüpfungspunkt, durch die Gott wirken möchte. Ich habe ein Buch gelesen in letzter Zeit, das hat mich sehr ermutigt, warum ich da noch hingehe. Warum ich da noch hingehe. Christina Schöffler schreibt, ich schreibe das Buch für alle, die ihre Kirche lieben und sich Woche für Woche die Hände dreckig machen und hoffen, dass es die Sache wert ist. Und ich schreibe auch für die Freunde, die ein paar Schritte zurückgetreten sind von allem, was mit Kirche zu tun hat, die einen klaren Kopf brauchen. Und die Vergangenes ins Feuer schmeißen. Vielleicht, schreibt sie, findet ihr hier in diesem Buch einige von den Schätzen, die so ein Feuer überstehen können. Und ich schreibe vor allem für mich, weil ich mich Seite für Seite davon überzeugen will, warum ich da noch hingehe. Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Schwäche hindert Gottes Gnade nicht. Gott sei Dank. Markus Malm hat gesagt, wer Gott begegnen will, der halte ihm seine Schwäche hin. Denn die einzigste Berührungsfläche, die Gott mit uns hat, ist unsere Menschlichkeit. Liebe Geschwister, ich lade uns ein, das Mondauto zu entdecken. Diesen Satz, den ihr alle und wir alle auswendig können. Ich lade uns ein, dass dieses Wort mit uns geht. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Amen.